Grüß Gott und herzlich willkommen auf KTV zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge, wie immer mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich begrüßen darf bei SDS. Pater Karl, der Vatikan Rom war jetzt mindestens einen Monat im Ausnahmezustand. Papst Franziskus verstarb am 21. April 2025, am 26. dann das Begräbnis, dann auch mit Santa Maria Maggiore. Dann das Konklave am 8. Mai mit der Papstwahl und jetzt am vergangenen Sonntag dann das dritte Großereignis, die Amtseinführung mit 200.000 Gläubigen vor Ort. 150 Regierungsdelegationen waren da, Vertreter von Institutionen, Vertreter von anderen Religionen. Was jetzt Amtseinführung genannt wird, hieß ja früher Intronisation, also der Vatikan mindestens jetzt einen Monat lang in ganz besonderer Situation.
Ja, und ich möchte fast sagen, weil ich demnächst in Rom bin, ich hoffe, dass jetzt Ruhe einkehrt. Man hat aber gesehen, dass Papst Leo der 14. sofort die Arbeit aufnimmt, also fast so Business as usual mit Empfängen von Politikern und so weiter. Das geschieht jetzt natürlich gehäuft. Also wenn ein Papst neu ist, dann hat das eine gewisse Sensation natürlich in sich. Ich sehe das auch an mir. Ich darf demnächst in Rom sein bei unserem General Assembly. Ich werde ihm hoffentlich auch begegnen. Meine Hoffnung ist auch, dass ich gute Fotos bekomme, weil er ja unser Chef ist und ich brauche das einfach auch, um den Leuten zu sagen, was wir tun von Missio Österreich ist im Auftrag des Papstes für diese weltweite Kirche. Und ich habe sehr, sehr viele Fotos mit Benedikt dem 16., mit noch mehr mit Papst Franziskus, weil ich da 24 Mal war und jetzt eben mit Papst Leo. Bin schon ein bisschen nervös auch, wie er das Ganze anlegt. Er ist sicher sehr ruhig. Also Rom war wirklich im Ausnahmezustand. Thomas, wir waren ja, ich durfte auch unten sein, ja am 7., am Tag vor dem Konklave, am 7. Mai, die Fotos von uns auf dem Petersplatz. Also das werde ich nie vergessen, auch diese Stimmung vor dem Konklave. Und dann, also ich habe mir am Sonntag auch angeschaut, die Amtseinführung. Also das war schon sehr, sehr feierlich. Ein bisschen sentimental bin ich auch, weil eben jetzt ich mir ausrechne, dass ich nicht mehr allzu viele Konklave erleben werde, vielleicht gar keines mehr, weil wir wünschen dem Heiligen Vater ein langes, langes Leben. Und also das war schon ein Ereignis, das einem irgendwie fasziniert hat. Und das prickelnd war die Freude über das Habemus Papam, dann auch seine ruhige und besonnene Art, dann auch wieder sein Hineingehen in dieses Amt jetzt eben. Er hat gesagt, hinter Christus verschwinden ist die Aufgabe. Jedes, der in der Kirche jetzt eben einen Dienst tut. Also sehr, sehr bewegend. Aber wie gesagt, ich würde mich freuen, dass wir, wenn wir wieder, also ich würde mich für den Vatikan auch freuen und für den Heiligen Vater freuen, wenn das Ganze wieder so in eine ruhigere Normalität jetzt eben sich einfährt.
Wir haben darüber gesprochen, dass Rom jetzt einen Monat lang im Ausnahmezustand war. Zu Beginn seiner Ansprache hat Papst Leo diese Situation so eingefangen, den Tod von Papst Franziskus und das Begräbnis dann mit dem biblischen Bild der Herde ohne Hirten, Matthäus Kapitel 9, Vers 36, dann das Konklave und die Papstwahl sehr poetisch dann als Wirken des Heiligen Geistes, der die verschiedenen Musikinstrumente aufeinander abgestimmt und die Saiten unserer Herzen in einer einzigen Melodie zum Schwingen gebracht hat. Und dann, dass er jetzt Papst ist mit dieser entwaffneten Prosa, ich wurde ohne jegliches Verdienst ausgewählt und komme mit Furcht und Zittern zu euch als ein Bruder.
Ja, bei dieser Stelle hat sie nachgerissen, wie man auf Österreichisch sagt. Also man merkt ihm ja die Emotionen an, also ist er kein Schauspieler. Also er ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, also man merkt, was er fühlt. Also zumindest habe ich das Gefühl. Also ist niemand, der sich selbst inszeniert, sagen wir mal so. Ja, und das ist eben sehr, sehr angenehm. Aber bei dieser Stelle eben konnte er also nicht verbergen, dass er da gerührt war. Eine solche Stelle gab es ja auch, wie er auf die Loggia getreten ist am 8. Mai und wie man ihm die Rührung einfach angesehen hat. Man muss sich das auch wirklich vorstellen, was das für einen Menschen bedeutet, der eine so eine Biografie auch hat, wo man das nie erwartet hätte, nicht? Also der war in irgendeiner Provinzdiözese in Peru, eben jetzt aus Chicago kommen und so weiter, einer sehr armen Diözese, ist dort per Pferd, hat er seine Pfarren besucht, war dort wirklich Missionar und wird dann eben nach Rom geholt, um eines der wichtigsten Dikasterien zu führen. Das für die Ernennung der Bischöfe, hat damit weltweite Verantwortung und wird dann nach relativ kurzer Zeit, wo er in Rom tätig ist, zum Papst gewählt als ein Kandidat, über den die wenigsten vorher spekuliert haben. Und dann steht er plötzlich am Balkon und dann feiert er plötzlich seine Amtseinführung, bekommt den Fischerring angesteckt. Das war die Szene, wo es ihn gedrückt hat, wo es ihn gerissen hat, wie wir wienerisch sagen, also wo man gesehen hat, also boah, also da hat es ihn überwältigt und dann diese Stelle auch, wo er ja den Tränen nahe war, wo er gesagt hat, ohne mein Verdienst bin ich an diesem Platz hier, ist das Nachfolger des heiligen Petrus. Also sehr bewegend das Ganze und ich freue mich, weil seine Persönlichkeit einfach irgendwie faszinierend ist, ganz anders als Franziskus, ganz anders als Benedikt, ganz anders als Johannes Paul II., aber eben sehr faszinierend einfach auch, weil man bei ihm, glaube ich, durch Emotionen und durch hineinsehen kann in die Situation, die innerlich in einem Menschen ist, wenn man ein solches Amt jetzt eben übertragen bekommt.
Du hast ja gerade den Fischerring angesprochen. Petrus war Fischer, das Symbol. Also auch Menschenfischer zu sein als Papst ist natürlich auch sein Siegel. Dann die anderen Insignien, dieses Pallium, diese Wollstola aus Schafswolle gemacht oder Lammwolle, dass auch der Papst der gute Hirte ist, der auch dem verlorenen Schaf hinterhergeht. Und dann natürlich auch die Ferula, der Stab vom Papst, der nicht wie ein Bischofsstab gekrümmt ist, sondern gerade ist, oben im Kreuz, schon der heilige Petrus soll einen Stab mit Kreuz gehabt haben.
Ja, also für mich war diese Stelle, also diese drei Insignien, das eine ist das Pallium, das ja auch die Erzbischöfe tragen, und hier, also diese ganze Amtseinführung ist ja nur eine, wie soll ich sagen, eine Dankmesse faktisch, weil Papst war er ab dem Augenblick, wo er gesagt hat, accepto, ich nehme an, in der Sixtinischen Kapelle. Ab dem Augenblick war er Bischof von Rom und damit jetzt eben Papst. Und diese Amtseinführung macht dann sichtbar, so wie es unsere Sakramente und Sakramentalien immer tun, sie machen das Unsichtbare sichtbar. Und deshalb hat auch diese Amtsführung am Petrusgrab begonnen, am Grab des heiligen Petrus. Und dort waren die Insignien auch deponiert. Und der Ring des Fischers erinnert daran, dass er eben Nachfolger dieses Fischers vom Seeufer von Galiläa ist, der Fischfischer war und dann von Christus zum Menschenfischer gemacht worden ist. Jesus hat sich extra diese Berufsgruppe der Fischer ausgesucht, weil die Fischer nichts anderes wollen als volle Netze, viele fangen und so weiter. Und das muss die Aufgabe der Bischöfe und vor allem des Bischofs von Rom sein. Das ist unser Charisma auch, warum wir eben jetzt so was Besonderes sind, wenn ich das so sagen darf. Päpstliche Missionswerke, Organisationen gibt es in der Kirche viele, ja, lokal und so weiter und so fort. Aber dass der Papst eine Organisation hat, die in den Diözesen eben jetzt diese Fischermentalität, Mission jetzt eben aufrechterhalten soll, das ist etwas ganz Besonderes. Und da hat es ihn ja auch noch einmal das Wort, ich hoffe, dass die nicht aus Österreich das versteht, da hat es ihn gedrückt oder gerissen auch, wie der Kardinal Tagle ihm den Fischerring angesteckt hat. Und die zwei, also mein Gefühl ist, verstehen sie sehr gut. Kardinal Tagle ist mein Chef. Ich habe immer gehofft, erwartet, dass er Papst wird. Es ist dann der andere Leiter des anderen Dikasteriums geworden. Also die zwei verstehen sich hoffentlich gut, also zumindest so, wie es ausschaut. Und man hat ja Bilder gesehen, wo die miteinander flüstern und tuscheln und so weiter während des Vorkonklaves. Also das hat mich schon sehr bewegt und vielleicht auch eben, wir wissen ja die Wahlvorgänge nicht und wie es da wirklich gelaufen ist, obwohl alles Mögliche dazu erscheint, aber niemand weiß es wirklich, dass er das sehr gerührt hat, weil gerade der Kardinal Tagle ihm diesen Ring angesteckt hat. Und dann eben das Pallium, eben Zeichen der Erzbischofswürde und in dem Fall der Papstwürde. Und die Ferula, die du genannt hast, er hat die Ferula von Paul VI. Genommen, eine moderne Ferula, sehr berühmte Ferula. Johannes Paul II. Hat sie dann vor allem berühmt gemacht, er hat immer diese Ferula verwendet. Er könnte aber auch einen anderen Kreuzestab verwenden, die Bischöfe tragen den gekrümmten Stab, der ist dazu da, um die Schafe einzufangen. Und, das sage ich immer dazu, was manchmal vergessen wird auch die Wölfe fernzuhalten. Also der Stock dient ja auch dazu, also das ist ja auch eine Waffe der Verteidigung, ja, und die wird vielleicht zu wenig gesehen, dass das auch eine Aufgabe der Bischöfe ist und des Papstes, die Kirche zu verteidigen, die Gläubigen zu verteidigen, den Glauben zu verteidigen, ja, und deshalb auch dieser Stock, ja, den wir in der Hand haben, aber auch die Krüme, um die Schafe einzufangen, und eben Petrus, also der Papst, trägt die Ferula, weil er damit eben jetzt das Kreuz Christi, des Erlösers, bezeugt, dessen Vikar er hier auf Erden ist.
Ouvertüre auf Französisch heißt auf Deutsch Eröffnung. Bei einer Oper zum Beispiel ist die Ouvertüre ein Musikstück, bei dem alle musikalischen Motive schon angetippt werden, die dann in dieser Oper angedeutet oder ausgeführt werden. Und so war wahrscheinlich auch die Predigt, die Papst Leo bei der Amtseinführung gehalten hat, so eine Art Ouvertüre, wo wir sehen können, was in diesem Pontifikat möglicherweise alles ausgeführt wird. Ganz sicher, er hat auch die Sendung von Jesus in Worte gefasst, die der Vater im Himmel ihm übergeben hat, nämlich die Menschheit aus den Wassern des Bösen und des Todes zu fischen und zu retten. Nach der Auferstehung sei diese Sendung weitergegangen an die Jünger und natürlich an Petrus. Und die hat er mit den Worten gefasst: Als Menschenfischer sollen sie immer wieder neu das Netz auswerfen, um die Hoffnung des Evangeliums in die Wasser der Welt einzutauchen. Also hier wieder eine sehr bildhafte Sprache. Und das Meer des Lebens zu verfahren, damit alle in die Umarmung Gottes finden.
Ich habe die Sprache sehr schön gefunden. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Predigt nicht ganz durchgehend gehört, weil ich daneben Besuch hatte am Sonntagvormittag und bin nicht dazugekommen. Aber ich habe das sehr schön gefunden, weil sie nicht politisch war. Wir hatten in Österreich dann im ORF, habe ich einen Kommentar dazu gesehen, auch, also dass diese Predigt nicht viel hergegeben hat, weil sie so kirchlich war und so weiter. Ich habe das sehr, sehr angenehm gefunden, dass der Papst wirklich darüber predigt, was eben seine Aufgabe ist. Denn seine Aufgabe ist es nicht in erster Linie Politiker zu sein. Das ist die Folge jetzt eben der Stärkung des Glaubens, den er seiner Kirche zu geben hat, eben jetzt im Papstamt. Und daraus folgt dann eben auch die Autorität des Papstes, auch über Dinge zu sprechen, die jetzt eben, es gibt keine unpolitische Kirche, also es gibt kein unpolitisches Christentum. Aber Politik ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist der Glaube auf das Vertrauen auf Gott, der Glaube, der uns Hoffnung gibt und deshalb auch die Stärke gibt, uns als Menschen eben jetzt politisch zu engagieren. Und eine Kirche, nicht die geleitet wird von einer Person, die jetzt Autorität hat und der eben jetzt die Aufgabe hat, Christus umzusetzen ins Konkrete. Also die kann nicht anders, als auch zu politischen Themen Stellung zu nehmen, zum Frieden zu appellieren. Das war sein erstes Wort, der Friede sei mit euch. Das ist das Wort des auferstandenen Christus. Es ist das Wort, das wir bei jeder Heiligen Messe vor der Kommunion hören, dass Jesus uns entgegenruft, der dann gegenwärtig ist. Und es ist das Wort, das die Welt heute auch politisch braucht. Aber der Friede, den Jesus bringt, ist eben nicht bloß das Schweigen der Waffen oder die Stille, die nach einem Bombenabwurf jetzt eben eintritt, weil alles tot ist, sondern der Friede, den Christus bringt, das ist ein lebendiger Friede der Liebe, der Hingabe und so weiter an den anderen, des Verzeihens, der Überwindung von Hass, die uns alle Kraft und Anstrengung kostet. Also ich habe das sehr, sehr angenehm gefunden, dass diese Ouvertüre, diese Ansprache des Papstes bei seiner Amtseinführung in das Zentrum geführt hat, sehr poetisch. Und dass er auch eben erinnert hat, dass die Kirche die Aufgabe hat, zu fischen, ja, nicht zu harponieren, sondern das Netz nicht, also wir lesen das, fischen. Also Jesus wollte eine Bewegung gründen für alle, ja. Alle sollen die Chance haben, eben jetzt ihn zu erkennen als den Erlöser, als den liebenden Gott, als der, der Kraft gibt durch die Sakramente zum Guten, zur Liebe. Und das ist die Aufgabe der Apostel. Ja, also dass sie gesandt sind. Und er ist eben jetzt der Primas unter den Bischöfen und deshalb die Aufgabe zu fischen, ist seine primäre Aufgabe, nämlich in den Glauben, in die Liebe zu Christus hineinzufischen.
Also das Evangelium in die Welt hinausbringen, damit alle Menschen in die Umarmung Gottes finden. Schöne Formulierung. Und er hat gefragt, was das für Petrus heißt, und damit natürlich auch für ihn, als 267. Nachfolger des heiligen Petrus. Und da ist er ausgegangen von dieser Bibelstelle, Johannes 21, als Jesus Petrus fragt, liebst du mich mehr als die anderen? Und der Papst hat gemeint, da geht es eben nicht um diese Freundesliebe, sondern da geht es um diese Liebe, die jemand erfahren hat, der auch versagt hat, der verleugnet hat, der gefallen ist und der die Liebe Gottes besonders auch hier erfahren hat. Und der könne mehr lieben als andere. Und das würde auch ihm so zustehen oder dem Nachfolger des heiligen Petrus.
Ich glaube, das ist wichtig, dass uns bewusst wird, dass wir nicht eben jetzt Christen sind, weil wir so toll sind, sondern dass wir Christen sind, also von Gott, von Christus hineingerufen in diese Liebe, in diese durch die Taufe begründete Gnadenbeziehung zu ihm, dass er in uns lebt, weil wir es brauchen, weil wir Sünder sind. Das ist in den Freikirchen ganz, ganz groß, das Motiv eben jetzt, dass wir erlöst sind, dass Gott gnadenhaft an uns gehandelt hat, dass wir nicht eben jetzt aufgrund unserer Talente und unserer Verdienste und wie toll wir sind, weil das ist schon eine falsche Mentalität, die wir oft eben haben, ja, gerade weil die Kirche eben auch so in einer Krisensituation ist bei uns nicht, dass manchmal auch Gläubige das Gefühl haben, na, der liebe Gott müsste sich eigentlich bei mir bedanken, ja, dass ich noch in die Kirche gehe, dass ich noch gläubig bin oder eben auch wir Priester sind auch in der Versuchung. Ja, also der liebe Gott muss eigentlich sehr, sehr froh sein, dass ich so ein braver Priester bin, dass ich so treu bin. Nein, das ist nicht der Fall. Ja. Papst Franziskus hatte den Wahlspruch Miserando ad quaeligendo, also weil Gott sich unserer erbarmt und uns erwählt. Also das Erste, das uns allen geschenkt wird, ist die Barmherzigkeit, dass er uns trotz unserer Unfähigkeit jetzt eben annimmt. Das gilt für mich, das gilt für dich, das gilt für jeden, ob Laie, ob Kind, ob Jugendliche, ob Alt und so weiter, ob ganz treu in der Kirche, ganz engagiert. Wir sind immer, Herr, ich bin nicht würdig, sagen wir vor der Heiligen Kommunion. Ja, ich bin nicht würdig, dass ich jetzt hier vor dir sein darf. Also dieses, was Maria ja exemplarisch sagt, ich bin die Anzilla, ich bin die Magd des Herrn, ich bin die Sklavin des Herrn. Ja, also dieses Gefühl. Und er hat es sehr schön ausgedrückt. Ja, und er hat, also was man ihm auch angespürt hat, er meint es total ehrlich. Also er macht da nicht irgendeine theologische Rede drüber oder eine Vorlesung über spirituelle Theologie. Er hat ausgedrückt, was ihn zu ihm das bewegt. Und das ist dieses Gefühl jetzt eben des Überwältigtseins von Gott für etwas gewählt zu sein, das, ja, also das wirklich maximal herausfordernd ist und das auch nur bewältigt werden kann in dieser Gnade Gottes, im Bewusstsein, dass wir es nicht deshalb sind, in einem Amt, in einem Dienst und eher im Petrusamt, weil wir so toll sind, sondern weil Gott uns als Werkzeug braucht.
Also der heilige Petrus, der die Liebe Gottes gerade erfahren hat, in der Verleugnung oder nach der Verleugnung, im Versagen oder nach dem Versagen, von dort her ergibt sich auch die Aufgabe des Bischofs von Rom, des Nachfolger des heiligen Petrus, nämlich die Kirche von Rom hat den Vorsitz in der Liebe. Und da hat er ganz klar auch gesagt, es geht nicht um Zwang, es geht nicht um religiöse Propaganda oder Machtmittel. Das alles kann nicht angehen. Es geht um einen Vorsitz in der Liebe. Es geht um das Haus Gottes in geschwisterlicher Gemeinschaft, in Verschiedenheit. Und da hat er dann Bezug genommen auf den heiligen Augustinus, der gesagt hat, die Kirche besteht aus all denen, die mit ihren Brüdern in Eintracht leben und den Nächsten lieben. Und dann dieser erste markante Satz, programmatisch, ein erster Akzent, liebe Brüder und Schwestern, ich würde mir wünschen, dass dies unser erstes großes Verlangen ist, eine geeinte Kirche als Zeichen der Einheit und der Gemeinschaft, die zum Ferment einer versöhnten Welt wird.
Ja, also dieses Wort des heiligen Ignatius, eines apostolischen Vaters, der in Rom dann den Löwen vorgeworfen wird zum Fraß, ja, und der in seinen 7 Briefen sehr eindrucksvoll eben auch das urchristliche Verlangen nach Martyrium, nach Jesus-Nachfolge ausgedrückt hat, dass eben die Kirche von Rom den Vorsitz in der Liebe führt, ist ein Wort, das auch Franziskus, auch Benedikt und so weiter gleich am Anfang immer zitiert haben, weil so das älteste Zeugnis auch ist für diese Universalität, die für deren Garant eben jetzt die Kirche von Rom ist, wo eben Petrus gestorben ist, ja, wo Petrus das Martyrium erlitten hat. Also das älteste Wort eigentlich außerhalb der Bibel, das jetzt eben diese Bedeutung von Rom und damit auch des Petrusamtes ausdrückt, Vorsitz in der Liebe. Und das ist ganz klar, weil im christlichen Glauben alles freiwillig ist. Ja, also es ist nichts unter Zwang. Ich sitze nicht hier, weil mich mehr zwingt, oder ich hätte, wenn ich ins Management gegangen wäre oder wenn ich geheiratet hätte, ein weit angenehmeres Leben, glaube ich. Weiß ich nicht. Also ich bin am richtigen Platz. Aber ich meine nur, ja. Also niemand zwingt uns, dass wir das sind, was wir sind, dass wir gläubig sind und so weiter. Und deshalb geht alles nur aus Freiwilligkeit. Und der Papst hat die Aufgabe, die Einheit dieser Kirche jetzt eben zu fördern. Der heilige Augustinus, dessen Wort, ja, dass alle in dem einen eins sind, das ist die Einheit, das ist ein ganz großes Thema. Vielleicht kommst du noch, das noch zu sprechen, Ben, weil wir eben so auseinandergehen. Also das ist etwas, das nur freiwillig erreicht werden kann. Ja? Und der heilige Augustinus, der von dieser Vielfalt jetzt eben spricht und so weiter, war gerade einer, der massiv jetzt eben gegen Irrlehren, Donatismus und so weiter im Kampf war, gegen den Pelagianismus, das war sein Erzfeind und so weiter. Also die gesagt haben, wir brauchen keine Gnade, wir machen es selber und so weiter. Übrigens eine Heresie, die heute auch ihre tollen, wie soll ich sagen, Umtriebe bei uns jetzt eben feiert. Also das bedeutet dann auch eine Aufgabe, die man hat, und das bedeutet dann auch, dass man hier um diese Einheit wirbt, und das hat Papst Leo XIV. In seiner Eröffnungsansprache getan.
Er ging natürlich auch auf die Situation der Welt ein mit Zwietracht, Hass, Gewalt, Vorurteile, Angst vor anderen und auch auf das Wirtschaftsmodell, das darauf angelegt ist, auch die Erde auszubeuten und die Ärmsten an den Rand zu drängen. Und er hatte gesagt, die Aufgabe der Kirche besteht darin, in der Welt Einheit, Gemeinschaft und Geschwisterlichkeit zu fördern. Wir möchten der Welt mit Demut und Freude sagen, schaut auf Christus, kehrt zu ihm. In dem einen Christus sind wir eins. Christus als das Angebot an die Welt, in Einheit und in Frieden zu leben.
Ja, also es ist eine große, mir ist gerade eingefallen, also so bestimmte Vorgänge, die ich in meiner Zeit eben jetzt erlebt habe, wo ich die Hochschule geleitet habe in den 20 Jahren und so weiter. Wir haben enorme Spaltungen und wir haben in der Kirche gerade oft von Leuten, die von Geschwisterlichkeit reden, also maximal die Geschwisterlichkeit von Kain gegenüber Abel, nämlich eine mordlustige Geschwisterlichkeit der Denunziation und der Ausgrenzung. Also ich habe das oft erlebt, dass man gesagt hat, also mit Heiligenkreuz, da reden wir nicht und so weiter und so fort. Also das sind schon Dinge, die da sind, auch von anderen Gruppierungen, die auf der anderen Seite sind, jetzt eher traditionalistisch und so weiter, haben wir wirklich ein Problem mit der Einheit. Das muss man wirklich sagen. Und das haben wir seit Jahrzehnten. Und da gibt es eine Verbiesterung, eine Verfestigung und so weiter in verschiedenen Fronten. Das war ein großes Thema des Vorkonklaves. Und ich glaube, dass das eben wichtig ist, dass wir einen Papst haben, der von Anfang an, schon von seinem Wahlspruch her, das deutlich macht, wofür das Petrusamt auch steht, diese Einheit zu garantieren. Eine Einheit im Glauben und eine Einheit, die voraussetzt, dass sich Verhärtungen in den Fronten auflösen und man guten Willens aufeinander zugeht und miteinander redet. Also das ist auch das, was ja Papst Franziskus mit seiner Synodalität jetzt eben wollte. Aber im Letzten geht es dann um das Sein in der Wahrheit, für das der Papst auch steht, weil eben wir sind in Gefahr, es gibt Versuchungen, dass man sich seinen Glauben selber konstruiert, das selber aussucht eben jetzt, was man meint und so weiter und so fort. Wir sehen ja diese enormen Zerspragelungen und Zersplitterungen, die in allen Konfessionen geschehen sind, die sich vom Petrusamt getrennt haben. Also man schaue sich mal die evangelische Kirche an, man schaue sich die anglikanische Kirche an, man schaue sich die vielen Formen von Freikirchen an, wo jeder sich aufgrund von bestimmten Akzentsetzungen, also faktisch sein eigenes Christentum, wenn ich das mal so sagen darf, jetzt eben konstruiert. Ich bin sehr kritisch, aber ich möchte nur herausstreichen, die Aufgabe des Papstes ist es, diese Einheit, die auch in der katholischen Kirche gefährdet ist, diese Einheit eben jetzt voranzubringen. Und seine Ansprache war eine Werbeansprache dafür, dass wir uns öffnen, aufeinander zuzugehen.
Und er hat alle mitgenommen. Er hatte diese Ansprache gehalten auf dem Petersplatz. Petersplatz, diese Kolonnaden, wird ja immer gedeutet, die offenen Arme der Kirche, alle sind willkommen. Und er hat ja auch gesagt, wir wollen eine neue Welt aufbauen. Dazu wollen wir gemeinsam gehen und dann innerhalb der Kirche, mit den christlichen Schwesterkirchen, denen, die andere religiösen Wege gehen, denen, die die Unruhe der Suche nach Gott in sich tragen, mit allen Frauen und Männern guten Willens. Das ist der Weg, mit denen alle wollen wir gemeinsam gehen, um eine neue Welt aufzubauen, in der Friede herrscht.
Das hat ja begonnen, also unter dem heiligen Johannes dem 23., der dann plötzlich für seine Enzykliken den Titel gewählt hat, dass er nicht nur an die Bischöfe und die Gläubigen schreibt, sondern an alle Menschen guten Willens. Also die Botschaft, die die Kirche hat, ist immer eine Botschaft an alle Menschen guten Willens. Ich habe das bisher nicht gewusst, lieber Thomas, dass, und er hat ja, glaube ich, auch in seiner Eröffnung am Balkon schon da, dass die Kolonnaden, und wenn man oben steht, schaut es wirklich, dass das Arme sind, die praktisch umarmen wollen. Ja? Also man geht rein und dann hat man diese Bernini-Kolonnaden, die alle umarmen wollen. Also dass der Petersplatz für eine offene Kirche steht. Ja? Aber Arme, die umarmen wollen, um dann in das Eigentliche hineinzuführen, in die Kirche, ja, und in den Glauben an Christus. Und dort liegt eben ihm unter der Kuppel des Michelangelo, liegt eben der begraben, der von Christus das Wort gehört hat, weide meine Schafe, du bist Petrus der Fels, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, stärke meine Brüder, zu dem Jesus beim Abendmahl in Lukas sagt, ich habe für dich gebetet. Ja, also, dass wir hinfinden durch Petrus jetzt eben letztlich zu Christus. Die offenen Arme sind dazu da, alle Menschen einzuladen. Come to me, ja, kommt zu mir, ja, und findet Christus.
Es gibt ja von jedem Papst so Aussagen, die irgendwie bleiben. Benedikt, wer glaubt, ist nicht allein. Da kann man bei jedem Papst irgendwie was finden. Und auch Papst Leo hat ja dann seine Ansprache, diese Worte gebraucht. Brüder und Schwestern, dies ist die Stunde der Liebe. Das ist ja dann rauf und runter zitiert worden. Dies ist die Stunde der Liebe. Die Liebe Gottes, die uns zu Brüdern und Schwestern macht, ist der Kern des Evangeliums. Und mit meinem Vorgänger Leo dem 13. können wir uns heute fragen, wenn dieses Kriterium, die Liebe, in der Welt die Oberhand gewinnen würde, würde dann nicht jeder Zwist sofort aufhören und wieder Friede einkehren? Starke Worte, wirklich programmatisch, ja, Pater Karl.
Also starke Worte, ich habe es gehört. Okay, starkes, plakatives Wort. Man muss natürlich viel dazu sagen, Liebe braucht auch immer Gerechtigkeit. Und wir sind erbsündlich verwundet. Das ist etwas, das wir nicht thematisiert haben in den letzten Jahrzehnten, dass wir eben, dass es nicht genügt, wenn ich lieb und gut sein möchte zu allen, dass dann automatisch alle anderen lieb und gut sind zu mir, sondern dass wir in Situationen des Bekämpftwerdens laufen, des Unterdrücktwerdens, auch des Intrigiertwerdens in den Medien gegen die Kirche, gegen das Christentum. Das ist ja massiv da. Aber natürlich, wir müssen uns immer um die Liebe bemühen. Und wenn sich alle um die Liebe bemühen würden, dann würde es in dieser Welt anders ausschauen. Aber Liebe heißt nicht, das ist dann immer die Frage, und da erinnere ich an die große Enzyklika von Benedikt dem 16. zu seinem Amtsantritt 2005, nicht Deus Caritas est, Gott ist die Liebe, wo er einen theologischen Teil hatte, Gott offenbart sich als Liebe. Der zweite Teil der Enzyklika, wie schaut diese Liebe, diese Caritas dann konkret in einer solchen Welt aus, wie wir sie heute haben? Ich finde, es ist immer noch eine Kurzfassung, ein Meisterwerk der Zusammenfassung dessen, was christlicher Glaube bedeutet und was wir letztlich unter Liebe verstehen.
Dieses programmatische Wort von Papst Leo, dies ist die Stunde der Liebe. Pater Karl, hört sich fast an wie, dies ist die Stunde der Seelsorge, dies war die Stunde der Seelsorge. Wir sind am Ende dieser Stunde angelangt. Ich bitte dich noch um ein Gebet und den Segen.
Das war eine schöne Ausleitung von dir, lieber Thomas, das ist sehr schön. Danke auch für alle, die zuschauen. Ihr schreibt es mir viel. Bitte betet es auch für die päpstlichen Missionswerke. Und wer möchte, eben bitte dann auch auf die Homepage für den Papst.at einen Gruß schreiben. Ich darf es ihm bald übergeben, dem Papst nämlich, diese Wünsche. Aber bitte vor allem betet für ihn, weil die Zeit, wo gegen ihn angekämpft werden wird, wird sicher kommen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Einschalten, für Ihr Interesse an dieser Stunde der Seelsorge. Möge die liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.